Dann herzlich willkommen zu Ferngespräche, einem alten Format mit neuem Gesicht. Ich bin der rosarote Panzer. Ich habe mir als meinen ersten Gast den Herrn Andreas Tögel eingeladen. Der sollte den meisten der Zuschauer ja bekannt sein als Autor von der eigentümlich frei mit der Waffenkolumne, als vielleicht einer mit der kleinsten Biografie, die dort immer steht. Da steht lediglich, der Autor ist Jahrgang 1957 und Kaufmann in Wien. Ein paar einführende Worte zur Autobiografie. Sie sind Autor mehrerer Bücher. Sie haben geschrieben, aus dem Jahre 2015 Schluss mit Demokratie und Pöbelherrschaft über die Illusion der Mitbestimmung von 2015. Sie waren Mitautor in Geh mir aus der Sonne, Wege aus der Bevormundung aus dem Jahr 2021. Sie haben geschrieben Inflation, warum das Leben immer teurer wird mit einem Vorwort von Thorsten Peulert aus dem Jahr 2022. Sie waren beim zwei Auftritten, zumindest die mir bekannt sind und die es auf YouTube gibt, von 2000 auf der Property and Freedom Society in der Türkei bei Hans-Hermann Hoppe, 2019 zum Thema Österreich nach dem Ersten Weltkrieg und zum Thema und 2023 zum Thema Waffen. Und darüber wollen wir auch heute sprechen. Und natürlich sind Sie auch seit, glaube ich, dem Beginn des Mises-Instituts Deutschlands, seit es das gibt, sind Sie da fleißiger Autor und haben zahlreiche Artikel verfasst. Und damit herzlich willkommen nach
Stimmt.
einer langen Einleitung, Andreas Tögel.
Ich bedanke mich für die Einladung und danke, da sein zu dürfen.
Vielleicht mögen Sie einfach anfangen, damit selber zu erzählen, wie kommen Sie eigentlich aufs Thema Waffen? In Ihrer Autobiografie steht lediglich Kaufmann. Was ist Ihr entscheidender Punkt? Wie kommen Sie dahinter und was ist so Ihre Expertise dazu?
Also, wie sehr viele männliche Jugendliche, wahrscheinlich außer mir, habe ich mich eben von jungen Beinen an schon sehr für Waffen interessiert. Ich habe mit 18 Jahren, das ist das legale Alter damals gewesen, meine erste Feuerwaffe erworben. Das war ein Kleinkalibergewehr der Firma Föhre. Das besitze ich heute noch aus nostalgischen Gründen. Bin dann mit 19, entschuldigen Sie, zum Bundesheer, also zum österreichischen Militär gekommen, habe mich dort ein Jahr freiwillig verpflichtet und hatte im Zuge dieser Ausbildung eine sehr intensive Waffenausbildung, bin praktisch an allen Infanteriewaffen des Bundesheeres, also an allen leichten Infanteriewaffen, ausgebildet worden. Bin dann unmittelbar nach dem Wehrdienst dem Heeressportverein beigetreten. Da gibt es eine Sektion Schießen. Und fröne diesem Hobby, also dem Schießsport mit Großkaliberwaffen eben seither. Und das sind jetzt mittlerweile weit über 40 Jahre. Also ich habe mich, wie gesagt, immer für Waffen interessiert. Ich habe sehr viel darüber gelesen. Besitze mittlerweile selber einige. Ich lade meine eigene Munition. Das ist auch ein Aspekt, der nicht unwichtig ist. Also Wiederladen ist auch eine sehr interessante Beschäftigung, insbesondere dann, wenn man Präzisionsschütze ist und auf große Entfernungen und vernünftige Trefferbilder zusammenbringen will. Also das ist einmal zum Thema Waffen nur so. Und außerdem habe ich mich immer für Militärgeschichte sehr interessiert, habe darüber auch viel gelesen. Und einige meiner Beiträge, die ich zuletzt für EF geschrieben habe, befassen sich ja auch mit diesem Thema, also mit Militärwaffen, nicht nur mit zivilen Gewehren und Pistolen.
Wiederladen heißt, dass Sie die Munition auch selber herstellen?
Also der wertvollste und teuerste Teil einer Patrone ist die Hülse, also die Patronenhülse. Und diese Patronenhülse können Sie wiederverwenden. Dazu sind einige Bearbeitungsschritte notwendig. Sie müssen das abgeschossene Zündhütchen entfernen. Sie müssen durch den Schuss, also durch den Druck, der beim Schuss entsteht, leicht aufgeblähte Hülse wieder auf ihr ursprüngliches Maß zurückbringen. Das geschieht mit Hilfe einer Wiederladepresse, die rekalibriert dann diese Hülse. Dann kommt ein neues Zündchen hinein, dann kommt ein Pulver hinein, das ganz spezifisch für die jeweilige Patrone in der Abbrandgeschwindigkeit und in der Menge und abhängig vom Geschossgewicht bestimmt wird. Und der letzte Schritt ist dann ein Einsetzen eines neuen Geschosses. Das hat einerseits den Aspekt, dass man damit Geld sparen kann, weil man halt keine teure, die Munition ist zuletzt um vieles teurer geworden, Fabriksmunition. Das ist aber für mich nicht der entscheidende Punkt. Für mich ist der entscheidende Punkt, nachdem ich hauptsächlich mit Großkalibergewehren schieße, dass ich die Präzision meiner Waffen damit verbessern kann. Weil wenn Sie eine Fabriksmunition kaufen, müssen Sie sich vorstellen, die muss in jede Waffe passen, die für dieses Kaliber ausgelegt ist. Wenn Sie aber jetzt ein Gewehr haben, das ganz spezifische Eigenschaften hat, also was das Lauflager betrifft und was den Drall betrifft, dann können Sie Ihre eigene Munition optimieren für diese Waffe und erreichen damit bessere Schussbilder. Also alle Leute, die ich kenne, die wirklich gute Gewehrschützen sind und auf große Entfernungen schießen, machen ihre Munition alle selbst.
Aha. Gibt es rein vom legalen Aspekt her überhaupt Unterschiede zwischen Österreich, Deutschland oder verhält sich da das Gesetz ziemlich ähnlich?
Also das österreichische Waffengesetz ist im Verhältnis zum deutschen um einiges liberaler, so schlimm es mittlerweile auch geworden ist. Also okay. Ich besitze, wie gesagt, das legale Alter, um Faustfeuerwaffen besitzen zu dürfen, hat sich nicht verändert. Das war schon früher 21 und ist auch jetzt 21. Aber es war früher das Spektrum an Waffen, das sie erwerben konnten, wesentlich größer, wesentlich freier. Sie konnten zum Beispiel Vorderladerwaffen, also Revolver, Vorderlader-Revolver, die sie in vielen Western sehen, konnten sie frei erwerben. Die sind dann viel später einmal eben waffenbesitzkartenpflichtige, also anmeldungs- und genehmigungspflichtige Waffen geworden. Bestimmte Schrotflinten, sogenannte Vorderschaftrepetierflinten oder Pumpgun im Slang, sind komplett verboten worden. Das ist jetzt eine verbotene Waffe. Also es hat sehr viele Verschärfungen des Waffengesetzes gegeben. Aber soweit ich das deutsche Waffengesetz kenne, ist es in Deutschland wesentlich komplizierter, überhaupt eine Waffenbesitzberechtigung zu erlangen als in Österreich. Wenn Sie in Österreich 21 Jahre sind, österreichischer Staatsbürger und unbescholten, können Sie eine Waffenbesitzkarte beantragen. Sie müssen dazu vorlegen einen psychologischen Test und eine Bestätigung eines dafür zugelassenen Betriebes, also sprich eines Schießstands oder eines Büchsenmachers, dass Sie eine Belehrung im Umgang mit Waffen hatten. Wenn Sie all das erfüllen, dann haben Sie einen Rechtsanspruch auf diese Waffenbesitzkarte und die berechtigt Sie zum Erwerb und zum Besitz von zwei Faustfeuerwaffen oder halbautomatischen Büchsen oder Flinten. Also darauf haben Sie einen Rechtsanspruch. Das kann Ihnen nicht verweigert werden. Was Gleichartiges gibt es, soweit ich es weiß, in Deutschland nicht. Da muss man also, glaube ich, jahrelang in einem Verein Mitglied sein und kann dann Anträge stellen. Und ich weiß nicht, ob man wirklich einen Rechtsanspruch darauf hat, eine Besitzkarte ausgestellt zu bekommen. Was es in Österreich auch praktisch nicht mehr gibt, das war früher leichter möglich, einen sogenannten Waffenpass zu erhalten. Und der Waffenpass, den es auch heute noch gibt, der berechtigt dann dazu, die Waffe nicht nur zu kaufen und zu besitzen, sondern auch geladen bei sich zu führen. Also sprich, Sie können sie dann auf die Straße hinaustragen oder damit herumgehen. Das ist praktisch heute so gut wie nicht mehr zu kriegen. Also wenn Sie Geldbote sind, dann schon, oder wenn Sie Security sind, der vor ein Juweliergeschäft aufpasst, dann ja, aber ansonsten der Normalbürger kriegt sowas nicht.
Okay, keine Chance. Ja, ich habe so, wir hatten mal auf dem Liberty Sunrise war jemand von der German Rifle Association eingeladen. Okay. Mir war überhaupt nicht bekannt, dass es so eine Institution überhaupt gibt. Und wir haben dann ein bisschen darüber diskutiert, aber der hat grundsätzlich etwas Ähnliches erzählt wie das, was Sie gerade gesagt haben mit der Waffenbesitzkarte und dass man in einen Schützenverein eintritt und dann eine Art psychologischen Test macht und dann kann man das Ganze beantragen. Allerdings muss man das auch regelmäßig wieder aktualisieren.
Ja, also in Österreich ist es so, dass Sie erstens, wenn Sie eine Waffenbesitzkarte haben, im Schnitt alle 5 Jahre Polizeibesuch bekommen. Und diese Leute kontrollieren dann die ordnungsgemäße Verwahrung, wie es im Gesetz heißt, wobei das nicht wirklich sehr hart und klar definiert ist. Ordnungsgemäße Verwahrung heißt, das ist also Juristenjargon, es muss dem willkürlichen Zugriff einer nicht befugten Person sicher entzogen sein. Also sprich, es reicht nicht, wenn Sie die Waffe ins Nachtkastel, in die Lade legen und dann kommt die Putzfrau und kann auf diese Waffe zugreifen. Das wäre nicht ordnungsgemäß. Aber ob der Schrank jetzt aus Stahlblech besteht oder ob das ein Holzschrank ist oder Panzerglas oder so, das ist im österreichischen Gesetz nicht definiert. Also es steht nur drinnen, es muss sicher verwahrt sein. Mhm. Und ich habe Waffenschränke für meine Waffen und bei den Besuchen, die ich von der Polizei halt regelmäßig kriege, in dem Zusammenhang ist das immer okay. Nicht? Also ich habe die mit der Wand und in den Boden verschraubt und also das trägt niemand zu mir, nichts dir, nichts weg. Natürlich, wenn jemand Zeit genug hat, bringt er jeden Tresor auf. Nicht? Also das wäre... Ist klar.
Und wie Ich hab keine klare kategorische Abgrenzung davon, deswegen frage ich einfach, wie groß dürfen die Waffen werden? Wieso? Ich habe damals bei der German Rifle Association mal gefragt, ist es möglich, in Deutschland legal Panzerfaust zu schießen, wenn man nicht in der Bundeswehr ist oder sonst in irgendwie militärischen Einrichtungen oder sowas?
Also
Wie, wie?
es gibt den Begriff der Kriegswaffe, und dieser Begriff der Kriegswaffe umfasst beispielsweise Waffen von bestimmten Kalibern aufwärts. Es ist zum Beispiel die US-amerikanische Armee verwendet für ihre Scharfschützen das Barrett-Gewehr, so eine halbautomatische Büchse, die schießt das Halbzollkaliber, also das ist die alte große Browning-Patrone. Die ist in Österreich illegal, weil sie praktisch Kriegswaffe ist. Die können sie nicht haben. Es gibt
Und ich
andere
nehme an,
große
das
Kaliber.
ist auch nicht klar abgegrenzt, oder? Was eine
Ja,
Kriegswaffe
in
ist und was
Österreich
nicht, oder?
schon. Es gibt
Ja?
eine Kalibergrenze, oberhalb derer sie keine Waffen legal, also was man aus dunklen Kanälen schöpft, das ist immer eine andere Frage.
Das ist ja
Aber
klar.
legal können sie keine Waffe beispielsweise in dem genannten Halbzollkaliber erwerben. Das geht nicht. Und natürlich, das betrifft dann in gleicher Weise bezündete Munition, also beispielsweise die Munition, die man für eine Panzerfaust brauchen würde, oder Explosivstoff, also sprich Handgranaten und all diese Dinge, die sind nicht illegal. Das
Ein
ist einfach
Maschinengewehr?
detto. Also auch vollautomatische Waffen sind im österreichischen Waffenrecht nicht gestattet. Das sind Kriegswaffen und somit für den privaten Besitz unzulässig. Was es gibt, das sind Klone von Militärwaffen, die im Normalfall auch vollautomatisch sind, zum Beispiel das österreichische Sturmgewehr AUG von der Firma Steyr. Das wird beim österreichischen Bundesheer verwendet. Sie kriegen eine zivile Version, die auf den ersten Blick haargenau so ausschaut. Es gibt einige technische Abänderungen und die wesentlichste davon ist die, dass es keine Dauerfeuereinrichtung hat. Also Sie können nur Einzelfeuer schießen damit. Das heißt, Sie müssen jedes Mal den Abzug ziehen. Sie können sehr schnell damit schießen, je nachdem, wie geübt Sie sind, aber Sie können kein Dauerfeuer schießen. Also so, dass das in einem Ratsch rausgeht, das ist illegal. So, also vollautomatische Waffen sind verboten in Österreich für den zivilen Gebrauch. Und ich denke, das ist in Deutschland nicht anders. Also
Ja.
ich.
Wie ist denn Ihre persönliche Einstellung dazu? Wenn Sie es jetzt selber bestimmen dürften, wie würden Sie sagen, wie frei würden Sie es machen? Ich meine.
Wenn Sie das einen Libertären fragen, ist die Antwort relativ klar. Ne? Also ich
Deswegen
würde
frage
auch.
ich.
Das würde wahrscheinlich viele, die den privaten Waffenbesitz möglichst liberal haben wollen, würde das jetzt sehr vor den Kopf stoßen, wenn ich sagte, ich bin auch dafür, dass man Drogen freigibt. Weil die Basis dieser Entscheidung, ja oder nein, ist dieselbe. Wenn ich sage, also ich gehe davon aus, dass der Bürger mündig und verantwortungsbewusst und ist und weiß, was er tut, na, dann soll er sich heute halt jedes Gift kaufen, das er möchte. Ne? Und das in gleicher Weise bin ich auch dafür, dass die Leute sich die Waffen kaufen sollen, legal kaufen können sollen, die sie wollen. Weil sie mit dem Gesetz im Grunde ja ohnehin nur den rechtstreuen Bürger drangsalieren, während irgendwelche Verbrecher sich ja Waffengesetze noch nie geschert haben. Also ich erinnere daran, es war vor 3 Jahren, glaube ich, es ist jetzt her, hat es in Wien, der Wiener Innenstadt, kurz vor dem Lockdown, ein Blutbad gegeben, weil sich da ein muslimischer Terrorist eingebildet hat, er schießt jetzt wahllos auf die Menschen. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, ja, die Waffe kam vom Balkan und es war natürlich eine vollautomatische Waffe und die war natürlich illegal. Also wer sich einbildet, der kann jetzt mit legistischen Methoden Leute daran hindern, die irgendwas Böses vorhaben, ihre böse Tat nur aufgrund dieser Hürde umzusetzen, der ist wahrscheinlich schief gewickelt. Also ich würde das Waffengesetz recht freigeben, vielleicht mit der Einschränkung, also es ist sicher nicht das Gescheiteste, wenn man einem 15-Jährigen was Gott was für Waffen in die Hand gibt. Also ich denke schon, dass eine gewisse Altersbarriere da sein sollte und man sollte vielleicht auch Menschen, die geistige Behinderungen haben, nicht unbedingt leicht ermöglichen, auf legale Weise Waffen zu beschaffen. Aber ich mache mir keine Illusionen darüber, dass das sehr viel daran ändert, wenn einer wirklich was damit anfangen will.
Also wenn ich mich in einer Diskussion über das Thema befinde, schließt der Drogen ganz genauso ein, aber Waffen sind meistens noch so eine etwas, was Leute noch gerne restriktiver sehen, weil sie als Begründung sehen, dass Waffen ausschließlich zum Töten gedacht sind, während Drogen nur man sich damit nur selber verletzt. Ich gehe meistens auf die Argumentationsschiene, wenn man Dokumentationen aus liberaler, libertärer Sicht sieht über Waffen, dann fange die oft damit an, dass die Tatsache, dass eine starke Waffenprohibition hat eigentlich jeden Völkermord in der Geschichte der Menschheit verursacht, ne? Sagen immer, egal ob man Hitler, Mao, Stalin anführt, die haben alle erst einmal alle Waffen an sich genommen und in Staatshand gelegt und dann daraufhin irgendwelche Genozide begangen. Und das ist für mich immer die Hauptargumentation, um zu sagen, dem Staat das Waffenrecht überhaupt in die Hand zu legen, ist nicht die schlauste Entscheidung. Allerdings.
Das ist grundsätzlich stimme ich Ihnen schon zu, aber ich glaube, man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass irgendetwas im Dritten Reich anders gelaufen wäre, wenn man vorher nicht die Juden entwaffnet hätte. Also die Vorstellung, dass sich doch relativ wenige, noch dazu Zivilisten, die ja nicht unbedingt besonders zu großer Gewaltbereitschaft oder zum Einsatz von ihren Waffen neigen gegen die Staatsmacht, dass denen weniger das Haar gekrümmt worden wäre, wenn sie ihre Waffen vorher behalten hätten. Also ich glaube, die Vorstellung, dass man gegen den schwer bewaffneten Leviathan als Zivilist ernsthaft was ausrichten kann, ist ein bisschen naiv, glaube ich. Also ich denke, das ist nicht das allerstärkste Argument. Ne?
Das ist halt so eine Ceteris paribus-Herangehensweise. Das ist so, wenn alles gleich bleibt, aber das Waffenrecht wäre liberal, dann würde dasselbe wahrscheinlich trotzdem eintreten. Das ist aber ein multivariates Problem. Wir haben 20.000 verschiedene Stellschrauben, die gleichzeitig gedreht würden.
Das
Und
stimmt.
dann, was dann passiert wäre, kann man eigentlich überhaupt nicht sagen.
Also mein Hauptargument für die liberalere Handhabung des Schusswaffenbesitzes ist, dass also beispielsweise in Österreich, glaube ich, sind es 90% aller Gewalttaten, aller Bluttaten, wenn man das so nennen will, die mit Blankwaffen begangen werden. Also sprich, man sticht den anderen nieder, weil die Waffe, das Messer ist relativ leicht verfügbar, das liegt in jedem Haushalt. Wenn Sie ein gescheites Küchenmesser haben, dann ist es mehr als ausreichend, um jemanden umzubringen. Und die Empirie zeigt, dass es auch der Fall ist. Also es sind Schusswaffen in ganz verschwindend geringem Anteil nur an Bluttaten und Tötungsdelikten beteiligt. Und da sind es wieder, glaube ich, 90% illegale Schusswaffen. Also mit legalen Schusswaffen passiert fast nichts. Natürlich bei einer Jagd, da kann einmal ein Unfall passieren, dann schießt der Jäger den Treiber nieder. Und ja, es gibt einen Ehestreit und der Mann ist halt in Rage und greift halt zur legalen Waffe und schießt seine Frau nieder. Sowas kommt vor. Aber solche Fälle sind verschwindend gering und meines Erachtens nicht dazu angetan oder würden nicht dazu berechtigen, allen anderen, die sich ja vernünftig verhalten, damit ihr Waffenbesitzberechtigung zu entziehen. Also mein Beispiel, ich habe seit bald 50 Jahren besitze ich Feuerwaffen und habe damit nie irgendwie mein Haar gekrümmt. Ne? Das ist nicht logisch anzunehmen, dass das in den nächsten paar Jahren sich ändern sollte. Ne? Und genauso wie das für mich gilt, gilt es natürlich für die meisten anderen Legalwaffenbesitzer auch. Also warum man gerade so hysterisch auf diesen Bereich der Schusswaffe, also der Feuerwaffe schaut, erschließt sich mir nicht ganz. Ne? Es ist übrigens auch in Europa ganz anders als in den USA. Nicht in den USA wäre es wahrscheinlich keiner Regierung möglich, auf Bundesebene ein Gesetz durchzudrücken, das den Menschen ihre Waffen wegnimmt. Also das ist dort praktisch nicht möglich, weil da herrscht doch noch immer irgendwie dieser Pioniergeist der ersten Zeit und der Gedanke, dass man sich für sich selbst und für seine Sicherheit oder die Sicherheit seiner Familie verantwortlich ist. Und nicht der Illusion hingibt, wenn ich jetzt den Notruf wähle, dann ist in 3 Minuten die Polizei und verhindert alles, was passieren könnte, wenn ich selbst mir nicht helfen könnte. Und in Europa ist es grundsätzlich anders gelaufen. Da haben sich auch die Polizeien anders entwickelt. Die Polizeien in Europa sind aus dem Militär entstanden, während die Polizei in Amerika immer eine zivile Angelegenheit war. Das hatte nie mit Militär zu tun. Der Sheriff ist ein gewählter Agent in der Gemeinde. Also das hat eine andere Tradition. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass man durch restriktive Waffengesetze irgendwas verhindern kann.
Ja, aber der Trend geht leider wohl Gottes doch in die andere Richtung, ne?
Stimmt.
Also es wird immer restriktiver und
Stimmt.
dann kommen halt so Argumente wie Waffen töten Menschen.
Ja,
Und
aber ich kann Ihnen eines versichern: Sie können eine geladene Schusswaffe entsichern und auf den Tisch legen und dort 3 Wochen liegen lassen, die wird niemanden töten. Ne?
ja.
Also, das ist ein vollkommen absurdes Argument. Ne? Das ist ja Waffentöten. Also, ich meine, im gleichen Maße könnte ich sagen: Besteck macht dick. Nicht? Also,
Ja,
wenn
klar.
ich zu viel fresse, dann wäre ich halt dick. Nicht? Und
Ja.
wenn ich eine Waffe in die falschen Hände kommen lasse oder wenn eine Waffe in die falschen Hände kommt, dann wird damit möglicherweise Unheil angerichtet. Das stimmt. Aber durch die Verhinderung oder also dadurch, dass man jetzt ein bestimmtes mögliches Tatmittel dämonisiert, wird nichts besser. Also wie schon der eine zitierte Fall, dass da ein Amoklauf, also man nennt es Amoklauf, nennen Sie es, wie Sie wollen, also wo ein paar unschuldige Zivilisten niedergeschossen wurden, weil halt einer ausgezuckt ist mit einer illegalen Waffe. Das ist der beste Beweis dafür, dass Waffengesetze im Grunde wenig, wenig tun. Nämlich nicht für den Bürger, für den sie eigentlich was tun sollten. Das ist eine Illusion zu glauben. Ne? Die brauchen nur alles zu verbieten, dann wird nichts passieren.
Ja,
Hat in
oder.
Österreich auch vor vielen, vielen Jahren eine Verschärfung der Alkoholbestimmungen beim Fahrzeuglenken gegeben. Das ist ein volltrunkener Mensch in eine Gruppe von Kindern gefahren. Ich weiß nicht mehr, wie viele Opfer es gegeben hat, aber der war vollkommen besoffen. Und daraufhin hat man die zulässige Alkoholgrenze von 0,8 auf 0,5 Promille heruntergesetzt. Das ist reiner Aktionismus, der nichts bewirkt. Weil wenn einer mit 3 Promille im Auto sitzt, dann nutzt es nichts, ob jetzt 0,8 oder 0,5 zulässig sind. Also man muss sich von der Illusion befreien, dass man nur etwas in Gesetzesform gießen muss und daraufhin entsteht dann der gewünschte Zustand. Das hat schon in Amerika im 1919 nicht funktioniert, dass man die Prohibition eingeführt hat. Ganz im Gegenteil, dieser Akt hat dazu geführt, dass das organisierte Verbrechen erst entstanden ist. Und ich denke, wenn man das umlegt auf die Waffenangelegenheiten oder auch von mir aus auf Drogen, dann ist das nicht anders. Also, wenn ich es auf legale Weise nicht kriegen will, nicht kriegen kann und ich möchte es aber haben, dann besorge ich mir es auf illegale Weise. Und zu glauben, dass das unmöglich ist. Ich meine, fragen Sie irgendjemanden, ob der Schwierigkeiten hat, Cannabis zu besorgen, obwohl es verboten ist. Ne? Also.
Ich würde gerne gerade auf die illegale Art und Weise ein bisschen eingehen. Haben Sie sich schon mal damit beschäftigt, mit 3D-Druckern und vielleicht Cody Wilson und dem
Nein.
Liberator, oder haben Sie auch noch gar nichts dazu gehört?
Habe ich nicht, aber ich glaube, da geht durchs Internet, gehen da Geschichten, die einfach mit der Realität nichts zu tun haben. Also wenn Sie wissen, welche Kräfte am Werk sind, wenn Sie einen Schuss aus einer Feuerwaffe abgeben, dann braucht man sich nicht einzubilden, dass man mit irgendeinem Kunststoff, und wenn er noch so hochwertig ist, einen Lauf und einen Verschluss produzieren kann, der irgendeine wirkungsvolle Patrone abschießen kann. Also das halte ich
Nee.
für vollkommen, vollkommen illusorisch.
Nee,
Das wird nicht.
so
Sie
macht
können
man das.
vielleicht einen Schuss damit abgeben, das kann schon sein, aber dass Sie ernsthaft Schaden anrichten mit einer aus dem 3D-Drucker stammenden Kunststoffwaffe, das kann ich ehrlich gesagt nicht glauben.
Es sind nicht alle, es sind nur die Verbundteile und die Rohr und so weiter, die werden schon noch aus Metall gefertigt und
Aha, okay.
die braucht man schon noch dazu.
Okay.
Ich kann Ihnen gerne mal ein
Also
Video
ich bin
dazu
in die,
empfehlen.
mit diesen Details bin ich vollkommen unbelegt,
Schade.
keine Ahnung. Ne?
Schade, hätte ich
Aber ich
spannend
dachte mir
gefunden.
nur, es gibt da die Illusion für manchen Leuten, ja, um Gottes Willen, der kauft sich jetzt einen 3D-Drucker und macht sich da ein Maschinenpistolen. Also das ist völlig Unfug. Ne? Also
Ja, es gibt
das
eine
ist
spannende Geschichte und eine Dokumentation darüber, die ist von Jay Stark und Plastic Defense. Und
okay.
also ursprünglich hat mal Cody Wilson den Liberator erfunden. Das war noch eine Waffe, die sehr, sehr unförmig aussah, sehr, sehr merkwürdig aussah, aber sie hat einen normalen Schuss abgegeben und man konnte damit ja, eine Pistole quasi nachahmen, und die wurde auf mehrfache Ebene inzwischen verbessert, und inzwischen gibt es ein Projekt von eben Jay Stark. Das ist wiederum ein Europäer, und der hat eine Waffe entworfen, die heißt die FGC9, hieß als Abkürzung Fuck Gun Control. Und
Okay.
es gibt diverse Videos, wie sie mit dieser Waffe, die inzwischen auch noch mehrere Modifikationen hat, wie sie damit auch Dauerfeuer abgeben. Diese Waffen, die
Okay.
fallen, zerfallen nicht, die Die gehen nicht kaputt und die sind durchaus einsatzbereit. Aber wie gesagt, es sind dazu zusätzliche Teile notwendig. Man kann nicht einen Bauplan in den 3D-Drucker eingeben und es kommt die fertige Waffe raus. Wie wir
Okay,
schon
ja.
gesagt haben, da müssen zusätzlich, das ist kein, egal wie hart der Kunststoff ist, so einfach funktioniert es nicht. Man braucht schon zusätzliche Sachen dazu. Aber gut, lassen wir das Thema beiseite, wenn Sie darüber sowieso nicht informiert sind. Ich werde Ihnen gerne mal einen Link dazu schicken. Vielleicht
Bitte
sind Sie ja
darum.
begeistert dazu. Ich habe noch von Ihnen aus der Eigentümlich Frei einen Artikel, den fand ich sehr, sehr spannend. Auf den wollte ich unbedingt noch eingehen. Das ist die Ausgabe von Juli, August 2022. Und da schreiben Sie über, ich muss die genaue Bezeichnung vorlesen, weil die kann ich mir nicht merken. Es ist die PAL vom Typ FGM-148 Javelin Medium Anti-Armor Weapon System US-amerikanischer Provenienz. Um das für den Zuhörer vielleicht kurz auszuformulieren, oder um es platt zu sagen, ich hatte damals einen kurzen Beitrag von Alex Jones gesehen und er hat so gesagt, in der Ukraine führt gerade eine extrem gut ausgebildete russische Armee Krieg gegen eine abgerissene Bauernmiliz, die aus den USA bewaffnet wird und mit Waffen kämpft von fucking Skynet. Und so ähnlich haben sie das dann auch beschrieben. Das ist eine Art Panzerfaust. Wie heißt es, schießen und verstecken?
Fire and forget.
Fire and
Also,
forget, genau.
das ist die derzeit modernste Panzerabwehrlenkwaffe meines Wissens, die es gibt. Und das ist mittlerweile der Tod sehr vieler russischer Panzerbesatzungen gewesen. Der Witz dabei ist, Panzerabwehrlenkwaffen sind zum ersten Mal im größeren Stil, ich glaube, das habe ich hier in dem Artikel geschrieben, im größeren Stil eingesetzt worden im Yom Kippur-Krieg. Und zwar von der ägyptischen Armee im Sinai. Und das war damals eine gewaltige und vor allem furchtbare Überraschung für die israelischen Panzertruppen. Die haben im Sinai auch mit relativ modernen Panzern noch gekämpft. M60 hatten die damals amerikanischer Provenienz. Und die sind zum Teil gleichzeitig von bis zu 5 Panzerabwehrlenkwaffen getroffen worden. Nur waren das damals noch, das war das Urmodell, die hat, ich weiß jetzt nur den westlichen Decknamen, die hat Sagger geheißen, also Sagger, wie der russische Name ist. Ich glaube, das steht in dem Artikel drin und das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Die war aber so beschaffen, dass sie hinter sich nach dem Abschuss einen dünnen Draht oder zwei dünne Drähte abspult und über diese Drähte musste der Schütze das Gerät lenken. Also so wie ein fernsteuerbares Flugmodell beispielsweise musste er also einerseits das Ziel sehen und andererseits seine geschossene Panzerabwehrrakete im Monitor behalten und die dann bis zum Aufschlag hineinsteuern.
Und dabei
Das
aus
ist
der Deckung
natürlich
bleiben, ne?
Der muss natürlich jetzt sich so weit aus der Deckung herausbewegen, dass er was sieht. Das macht ihn
Ja.
einerseits angreifbar und zum anderen, wer jemals mit einem Flugmodell geflogen ist, weiß, das ist nicht so trivial, zumindest ganz am Anfang. Wenn er da er müsste beispielsweise jetzt durch irgendein Tor durchfliegen, nicht? Oder in anderen Fall, halt im Fall der Panzerabwehrlenkwaffe den Panzer treffen. Das ist nicht einfach, aber sie haben es geschafft. Inzwischen gibt es dort zwei oder drei Generationen weiter diese Fire-and-Forget-Waffen, das ist eben diese Javelin unter anderem, die von den Ukrainern unter dem Namen Stugna nachgebaut wird. Das ist genau das Gleiche, da haben offenbar die Amerikaner denen eine Lizenz dazu erteilt. Und da reicht es, dass der Schütze das Ziel aufschaltet, nennt man das, also er visiert es an, schießt das Ding ab und das sucht sich dann sein Ziel selbst. Also der erkennt aufgrund der Kamera, die da drinnen eingebaut ist, er kennt das Ziel, auf das er programmiert ist, und der Panzer kann hinfahren, wo er will. Die Rakete wird ihn trotzdem treffen. Und der besondere Effekt dieser Waffe rührt daher, dass sie eine doppelte Hohlladung integriert hat. Also eine moderne Panzerung, wie es also auch die russischen Panzer zum guten Teil haben, ist eine sogenannte Reaktivpanzerung. Muss man sich vorstellen, eigentlich ganz einfach wie mit Kunststoff-Sprengstoff beschichtete Stahlplatten, die außen auf dem Panzer drauf, wenn Sie die russischen Panzer anschauen, da liegen so komische, wie Pakete schaut es aus, liegen drauf. Und die bewirken, dass wenn eine Hohlladungsgranate sie trifft, der Sprengstoff explodiert und den Zielstachel, der normalerweise den Panzer durchdringt bei einer Hohlladungsgranate, zerstören. Also das heißt, ich kann damit verhindern, dass eine Hohlladungsgranate den Panzer durchdringt. Diese Javelin hat aber zwei Hohlladungen tandemartig hintereinander. Das heißt, die erste löst den Reaktivpanzer aus und die zweite schlägt dann durch. Und die spezielle Bauart, Beschaffenheit der russischen Panzer, die also ein Lademagazin unterhalb des Turmkranzes haben, bewirkt dann, nachdem diese Javelin so programmiert ist, dass sie kurz vor dem Aufschlag hochzieht und das Ziel dann von oben, attackiert, wo also die schwächste Panzerung ist. Dann schlägt die halt von oben in den Turm ein und in sehr vielen Fällen wird dann die Munition, die unterhalb des Turms liegt, zur Explosion gebracht und das führt wiederum dazu, man hat schon viele Bilder davon gesehen, dass die Türme von russischen Panzern oft 20 Meter daneben liegen, weil die ganze Ladung explodiert und den Turm abspringt. Also in dem Fall ist die Besatzung mit hundertprozentiger Sicherheit total ausfallen. Also diese Javelin ist also jetzt dafür verantwortlich, dass die russischen Panzertruppen enorme Verluste hatten. Und das ist ja sehr schwer jetzt, wenn ich im verbundenen Waffen, also im Kampf der verbundenen Waffen nicht optimal aufgestellt bin, dass ich also keine gute Luftaufklärung beispielsweise habe, die anscheinend bei den Russen im Argen liegt, dann kann ich diese einzelnen Schützen, die da im Gebüsch sitzen, mit ihrer Javelin nicht finden. Und wenn dann auf der Straße drunter der Panzer vorbeifährt, dann ist der ein ganz ein leichtes Ziel. Also es hat diese moderne Technik, unter anderem diese Javelin, aber auch die Loitering Weapons, wie sie genannt werden, also Drohnen, die bestimmte Zeit in einem bestimmten Zielgebiet autonom herumfliegen können und dann selbstständig Ziele auswählen. Das ist ein Joker. Also das hat es bisher in keinem Krieg gegeben, dass das in dieser massiven Zahl eingesetzt wird. Und das hat, glaube ich, die Russen total auf dem linken Fuß erwischt. Also damit haben auch viele westliche Beobachter nicht gerechnet, dass die Ukrainer, die offensichtlich sehr gut motiviert sind, dass die so gut halten können gegen die ja vermeintlich stärkste Landarmee der Welt. Also das war sicher für viele, auch für viele Experten, eine Überraschung. Und da haben natürlich, hat einerseits die Kampfmoral, die wahrscheinlich bei den Verteidigern höher ist als bei den Angreifern, und zum anderen natürlich diese technischen Feinheiten, die jetzt den Ukrainern zur Verfügung stehen, eine große Rolle gespielt.
Sehen Sie es als kriegsentscheidend oder? Ich meine, es ist schwierig, darüber eine Aussage zu treffen, weil.
Ich bin als Zugskommandant ausgebildet und nicht als Generalstäbler. Also
ja, gut.
Ich kann solche Fragen nicht beantworten.
Dann, ich würde vorschlagen, wir nähern uns langsam dem Ende des Interviews. Wenn Sie noch mal einmal ganz kurz über Waffenrecht, Waffenlegalisierung, Waffenprohibition nachdenken, geben Sie mir mal eine Zukunftsprognose in 5 Jahren. Wir haben 2028 August. Wie sieht die Welt aus?
Ja, das ist
Best Case, Worst Case Szenario, einfach nur irgendwie ein Bauchgefühl.
Gerade meine Kristallkugel verlegt, zu blöd. Nicht? Also ich kann nicht hineinschauen. Aber es wird nichts besser. Ich meine, also, wir brauchen uns nicht darüber zu wundern, dass vieles in die verkehrte Richtung geht, weil halt einfach der Staat ein unglaubliches Wachstum zeigt und all die vielen Beamten, die es da gibt, die müssen ja beschäftigt werden. Und dann gibt es dort eine zusätzliche Kontrolle und da eine zusätzliche Kontrolle. Also ich sehe die bürgerlichen Freiheiten ja nicht nur, was jetzt das Waffengesetz angeht, generell in Gefahr. Das ist einfach so, ob das jetzt die freie Meinungsäußerung ist, die es ja auch nicht mehr gibt. Oder ob es eben der Waffenbesitz ist. Also verbessern wird sich wahrscheinlich nichts. Allerdings,
sagen wir Ihre schlimmste Befürchtung und Ihre stärksten Wünsche.
Ja, meine stärksten Wünsche sind sehr einfach. Also stärksten Wünsche wären, dass man sagt, also man gibt den Waffenbesitz grundsätzlich frei. Jeder, der aufgrund seiner geistigen Struktur und aufgrund des Alters und aufgrund der Tatsache, dass er unbescholten ist, dem man ohne weiteres zutrauen kann, verantwortungsbewusst mit einer Waffe umzugehen, dem sollte man den Besitz nicht verwehren. Und nachdem ja die Bedrohung, die auf einen zukommen kann, wir leben halt heute in einer anderen Zeit als noch vor 20 Jahren, die Bedrohungen können plötzlich eintreten. Jeden Tag liest man über irgendwelche Messerattacken. Das würde mich zu dem Wunsch führen, dass es nicht dabei belassen werden sollte, dass man den Leuten erlaubt, Waffen zu kaufen und zu besitzen, und zwar dann zu Hause im Schrank einzusperren, sondern dass sie auch mittragen dürfen, wenn sie wollen. Es muss ja niemand gezwungen werden. Aber es gibt sicher viele Menschen, die sich sicherer fühlen würden, wenn sie eine Waffe legal mittragen dürften. Nur die Menschen, die dann vielleicht sich bedroht fühlen, werden aber das nicht tun, wenn sie es vielleicht, sie besitzen Waffen, dürfen es aber nicht mittragen, die werden dann davor zurückschrecken, die doch mitzunehmen, weil sie einfach was zu verlieren haben. Also wenn ich ein gutbürgerlicher Typ bin, der der einfach etwas zu verlieren hat, dann wird man sich nicht dem Risiko aussetzen, dass man mit einer illegal geführten Waffe auf der Straße betreten wird. Der wird es also nicht machen. Das heißt, man entwaffnet dann die Leute, die sich möglicherweise sinnvollerweise damit wehren könnten gegen irgendeinen gewaltsamen Angriff. Also mein Wunsch wäre, dass man Leuten, die Waffen besitzen dürfen, die müssen ja ohnehin bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass man denen auch erlaubt, sie mitzutragen. Das wäre mein Wunsch. Und die schlimmste Befürchtung wäre, dass man also irgendwelche Gründe findet, warum man den Waffenbesitz generell komplett abdreht und vielleicht auf ein paar Jäger beschränkt und die müssen das dann irgendwo in einer Zentrale abgeben und dürfen es gegen Antrag vor der Jagd wieder abholen und dann wieder zurückgeben. Sowas könnte ich mir ohne weiteres vorstellen, dass sowas passiert. Also wenn eine ausreichend bösartige Regierung ans Ruder kommt und die Chancen sind in Deutschland ja schon genutzt, in Österreich noch nicht ganz, also wird man sehen, was die Zukunft bringt.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.